Anschlag auf die Freiheit. Deutsche Bundesländer planen Totalüberwachung des Internets. Erste Warnung vor neuem Spritzenregime. Wir haben nur noch 10 Monate Zeit, um den WHO-Pandemievertrag zu verhindern. Und woker Irrsinn unter Friedrich Merz. Jetzt setzt sogar die CDU die Gendersprache durch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Das Internet in Deutschland soll künftig lückenlos überwacht werden. Und das ohne jede Ausnahme. So steht es in einem Gesetzentwurf des Bundesrates, der auf 1 jetzt vorliegt. Der Antrag verlangt, so wörtlich, Verpflichtungen zur Speicherung von Verkehrsdaten durch die Provider. Diese müssen dann nicht nur IP-Adressen protokollieren, sondern sämtliche Daten, die, Zitat, für die Identifikation des Endnutzers erforderlich sind. Ausdrücklich heißt es in dem Entwurf, das im Grundgesetz verankerte Fernmeldegeheimnis werde durch die Neuregelung eingeschränkt. Weshalb das Gesetz durch den Bundesrat eingebracht wurde, ist unklar. Nach Ansicht von Beobachtern werden Vorlagen der Länderkammer jedoch in der Öffentlichkeit seltener wahrgenommen als Gesetzentwürfe der Bundesregierung. Nachdem in einigen landwirtschaftlichen Betrieben in Österreich Vogelgrippe ausgebrochen sein soll, wurden nun bereits 200.000 Legehennen getötet und auch das Bundesheer eingesetzt, um das Virus einzudämmen. Mittlerweile wird ganz Österreich als Risikogebiet eingestuft. Doch ob Rinderwahn, Schweinepest oder nun die Vogelgrippe, könnte damit der Landwirtschaft weiter der Kampf angesagt werden? Das haben wir den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmidlechner gefragt, der selbst Landwirt ist.
Das große Problem ist für die Landwirtschaft, es geht immer mehr in die Industrialisierung. Es wird da versucht, mit künstlich hergestellten Produkten natürliche Produkte, natürliche Kreisläufe zu unterbrechen. Und natürlich sind, muss man ehrlich sagen, ein großes Dorn im Auge sind die landwirtschaftlichen Betriebe beziehungsweise die Familien, die bäuerlichen Familienbetriebe, sind natürlich diesen Unternehmen ein Dorn im Auge und da überlegt man sich natürlich auch alle möglichen Schikanen, um uns Bauern das Leben schwer zu machen. Und das große Problem ist das, dass aktuell die Politik da mitmacht.
Ob Peter Schmidlechner die Vogelgrippe als Gefahr für den Menschen einstuft, das erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Eine lange Liste von Hiobsbotschaften. So titelte der ORF anlässlich der besorgniserregenden Bilanzen zahlreicher österreichischer Unternehmen. Während etwa der Stahlkonzern Voestalpine zum Halbjahr einen Gewinneinbruch um ganze 43% vermeldet, kündigte Motorradhersteller KTM einen millionenschweren Finanzbedarf an. Darüber hinaus haben zuletzt zahlreiche Wirtschaftsinstitute besorgniserregende Konjunkturprognosen veröffentlicht, die ein weiteres Jahr der Rezession in Aussicht stellen. Und als wäre all das noch nicht genug, musste das Budgetdefizit von ursprünglich 2,9 auf prognostizierte 4,1% im neuen Jahr korrigiert werden. Die industriellen Vereinigung zeigt sich als Reaktion alarmiert und warnt, Zitat, es kann nicht wie bisher vorangehen. Doch die Chancen für eine Kursänderung stehen schlecht. Immerhin verhandelt die ÖVP, die wirtschaftliche Lage als Kanzlerpartei zu verantworten hat, gerade federführend eine neue Regierung. Die konkreten Verantwortlichen, etwa Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner, wurden bereits mit neuen Posten für ihre fragwürdige Leistung belohnt. So wird Kocher Chef der Nationalbank, während Brunner als EU-Migrationskommissar einen gut dotierten Posten in Brüssel erhält. Die mysteriösen Militärflugzeuge am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern, über die auf 1 gestern berichtet hatte, waren Teil einer nicht angekündigten NATO-Übung. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr gegenüber auf 1 sagte, trug das Manöver die Bezeichnung Multinational Air Group. Beteiligt waren unter anderem Kampfflugzeuge vom Typ Tornado und Eurofighter sowie Transportmaschinen. Geprobt wurden in teilweise nur 300 Metern Höhe etwa Luftkämpfe und das Abfangen feindlicher Flugzeuge. Aber nicht nur im Himmel wird das nordöstliche Bundesland zunehmend ein Aufmarschgebiet für das Militär. Den Anwohnern bereitet das Angst, auch in Schwerin.
Berlin in der vergangenen Woche. Der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte kam zum Antrittsbesuch in die deutsche Hauptstadt. Seine Botschaft: Aufgrund der Politik Russlands zieht sich die Front jetzt auch in den baltischen Raum, in den Ostseeraum, in Richtung Europas, in den hohen Norden. Die NATO steht aber bereit, sich zu verteidigen und abschreckend zu wirken. Ein Teil dieser Front im baltischen Raum ist das neue NATO-Hauptquartier in Rostock. Von hier aus sollen Marineeinsätze in der Ostsee koordiniert werden. Doch dagegen regt sich Protest, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin.
Finde ich ganz furchtbar. Jetzt sitzen wir auf dem Pulverfass. Direkt mitten auf dem Pulverfass. Es ist beängstigend. Ich könnte heulen, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, ich finde, das ist bedrohlich. Das schraubt die Eskalationsspirale weiter nach oben. Also es ist eine unnötige Provokation.
Auch diese Gruppe von Aufstehen Schwerin ist gegen die neue Kriegszentrale in Rostock. Eine dauerhafte Präsenz der NATO im Osten Deutschlands sei nicht nur eine Gefahr für den Frieden, sondern auch
ein Verstoß gegen den 2-4-Vertrag von 1990. Auch wenn das, ich hätte fast gesagt, der deutsche Verteidigungsminister anders sieht.
Und das gilt nicht nur für Boris Pistorius. Eine künftige Regierung unter Friedrich Merz wird die Politik der Konfrontation wohl noch verschärfen.
Bereits am Dienstag hat auf 1 über die ersten Nominierungen von Donald Trump berichtet. Nun sind zahlreiche weitere Namen bekannt geworden. Darunter der ehemalige Fox News Moderator und Soldat Pete Hegseth, der als Verteidigungsminister vorgesehen ist. Während seine Ankündigung, die US-Armee von der grassierenden Wokeness säubern zu wollen, durchaus positiv bewertet wird, warnen Beobachter vor seiner unbedingten Loyalität zu Israel. So hat Hegseth in seinem Buch American Crusade wörtlich geschrieben: Wenn du Amerika liebst, musst du Israel lieben. Und die Lektüre eines Buches von Benjamin Netanyahu empfohlen. In der Vergangenheit hat er zudem die aus seiner Sicht zu strenge Gesetzgebung für Kriegsverbrechen kritisiert. Welche Rolle Hegseth künftig als Minister spielen wird, fragte auf 1 den Publizisten Oliver Janich.
Also das ist auch eine sehr interessante Personalie. Zu dem, was Sie schon gesagt haben, kommt erschwerend hinzu, dass er auf einer Veranstaltung darüber geredet hat, den dritten Tempel wieder zu errichten in Jerusalem, oder dass er sich das wünscht. Und das ist ja bei den Endzeitlern, wie ich es nenne, also da gibt es ja sowohl die evangelikalen als auch die israelischen Gruppen, die sich eine Endzeit herbeiwünschen, und das würde den Dritten Weltkrieg bedeuten. Aber auf der anderen Seite ist er auch ein Außenseiter, ja. Also er ist Fernsehmoderator, hat einmal für ein Amt kandidiert. Ich glaube, dass er da einfach einen guten Freund diesen Posten gegeben hat, dem er vertraut, Donald Trump. Und wie ich schon gesagt habe, eigentlich bestimmt die Außenpolitik der Donald Trump selber. Insofern, er ist bekannt dafür, dass er die Veteranen unterstützt. Insofern, von ihm selber sind da keine Akzente zu erwarten. Der macht einfach, was Donald Trump ihm sagt.
Wie Oliver Janich die übrigen Mitglieder der künftigen Trump-Regierung einschätzt, erklärt er exklusiv unter www.auf1.tv. Im starken Kontrast zur Nominierung von Hegseth steht jedenfalls die Ernennung von Tulsi Gabbard zur Direktorin der Nationalen Geheimdienste. Die langjährige Demokratin, die erst kürzlich zu den Republikanern wechselte, steht mit ihrem vehementen Antikriegskurs für eine klare Gegnerschaft zum Establishment in Washington D.C. Auch die Ernennung von John Ratcliffe zum CIA-Direktor wird als deutliche Kampfansage in Richtung des tiefen Staates gedeutet. Ratcliffe war federführend an der Aufklärung der von Hillary Clinton behaupteten russischen Einflussnahme im Wahlkampf 2016 beteiligt. Angesichts dieser ambivalenten Entscheidungen ist aktuell noch völlig offen, welche Richtung Trumps Politik tatsächlich einschlagen wird. Wir von auf 1 werden Sie über weitere Nominierungen und Entwicklungen in den kommenden Tagen auch auf Telegram am Laufenden halten. Mindestens 6 Bundesländer schieben illegale Migranten grundsätzlich nicht ab, wenn sich diese im sogenannten Kirchenasyl aufhalten. Das ergaben jetzt Recherchen von Auf 1. So räumte etwa das Land Hessen uns gegenüber ein, dass sich allein seit Jahresbeginn weitere 234 ausreisepflichtige Migranten in Räumen der Amtskirchen ihrer Ausreise widersetzen. Die Behörde in Wiesbaden erklärte jedoch, Zitat, aus Respekt vor den kirchlichen Institutionen keine einzige Abschiebung durchgeführt zu haben. Auch Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin verzichten darauf. Dagegen wirkt es fast überraschend, dass das rot-grün regierte Hamburg seit Jahresbeginn immerhin eine Abschiebung aus dem Kirchenasyl durchführte. In Niedersachsen waren es 4. Bereits zuvor hatte Auf 1 gemeldet, dass auch die Behörden in Bayern keinerlei illegale Ausländer abschieben, die in kirchliche Räume geflüchtet sind. Im deutschen Recht ist das Kirchenasyl übrigens nicht vorgesehen. In der Schweiz hat der Bundesrat nun die Rückerstattung von Covid-Strafen abgelehnt. Eine von der Schweizerischen Volkspartei geforderte Entschädigung findet also nicht statt. Der Bundesrat begründet das unter anderem damit, dass eine Amnestie, Zitat, auch kein geeignetes Mittel zur Aufarbeitung der vielfältigen gesellschaftlichen Folgen dieser Pandemie und der getroffenen staatlichen Maßnahmen sei. Der Präsident der kritischen Organisation Maßvoll, Nicolas Rimoldi, kommentierte das gegenüber Auf 1.
Opfer der Corona-Justiz kennen keine Gerechtigkeit. Deswegen hat die Bewegung Maßvoll gemeinsam mit SVP-Nationalrat Jean-Luc Adore die Regierung aufgefordert, sämtliche Bußen, Gerichtskosten und Strafen aufzuheben und zurückzuzahlen. Wir wollen eine Generalamnestie. Das lehnt der Bundesrat jetzt ab. Eine Aufarbeitung sei abgeschlossen. In seiner Begründung legitimiert er mit eisernem Kadavergehorsam die Doktrin der Pandemieillusion.
Künftig soll die Weltgesundheitsorganisation zahlreiche Machtbefugnisse erhalten, die Freiheit und Souveränität aushebeln. Wie sich die Menschen gegen WHO-Pandemievertrag und Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften zur Wehr setzen können, das haben wir den FPÖ-Politiker und EU-Abgeordneten Gerald Hauser gefragt, der sich gerade in Brüssel befindet. Eröffnet die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten auch für uns neue Möglichkeiten, um die Pläne der WHO abzuwehren?
Absolut. Also Donald Trump ist, auch wenn ich persönlich nicht in allen Punkten seiner Meinung bin, ein Hoffnungsschimmer. Ich habe Donald Trump im Februar in Washington persönlich auch live miterleben können bei einer Wahlkampfveranstaltung, wo 5.000 Menschen anwesend waren, die auch für diese Veranstaltung sogar zahlen müssen, damit sie anwesend sein können. Mir hat das Ticket, das war ein Ticket in den hinteren Reihen, $160 gekostet. Und ich bereue keinen Cent, weil Donald Trump damals souverän aufgetreten ist. Bei uns wird der Donald Trump immer als letztklassiger Politiker dargestellt. Meine Erfahrung mit ihm war die, der hat 1,5 Stunden frei gesprochen, er hat überzeugend gesprochen. Und wenn er diese Punkte, die er in seinem Wahlprogramm angekündigt hat, umsetzen wird, dann gibt es massive Hoffnung. Auch in Sachen Zensur. Und vor allem ist meine große Hoffnung, dass Robert Kennedy, der soll ja in gesundheitspolitischen Fragen eine wesentliche Aufgabe haben, vielleicht wird er sogar Minister, das wäre super, dass Kennedy, der mit dieser Covid-Wahnsinnspolitik überhaupt nicht einverstanden ist und war, dass der zukünftig darauf schauen wird, dass man tatsächlich endlich einmal mit diesem Covid-Wahnsinn unter Anführungszeichen aufräumen können und endlich einmal Gerechtigkeit bringen.
Welche Auswirkungen die Wahl von Donald Trump auf die WHO-Pläne haben könnte, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Gerald Hauser unter www.auf1.tv. Gegen die staatliche Überwachung der Gesundheit aller Österreicher mit dem bereits beschlossenen E-Impfpass regt sich nun immer mehr Widerstand. Die MFG hat als erste Partei einen Individualantrag beim Verfassungsgerichtshof eingereicht, um sich gegen die Überwachung und Weitergabe sensibelster Gesundheitsdaten an sämtliche Behörden bis hin zu Politikern zu wehren. Auch der Verein Wir Emus reicht gemeinsam mit den beiden Ärzten Professor Martin Haditsch und Dr. Andreas Sönnigsen Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen den elektronischen Impfpass ein. Doch wie sind die Aussichten? Das haben wir den Sprecher von Wir Emus, Bernhard Koster, gefragt.
Wir hoffen uns zum einen mal, dass dieser unsägliche Entwurf, wie gesagt, zurück an den Staat geht. und endlich wieder das berücksichtigt, was aus unserer Sicht normal sein sollte, nämlich dass Gesetze zum Wohl der Menschen in unserem Land gemacht werden, von Politikern in unserem Land, die von uns dazu auch gewählt und legitimiert wurden. Und vor allem der wesentliche Unterschied zu der jetzigen Fassung ist, wir bestehen darauf, dass dieses Gesetz die Freiwilligkeit sozusagen einschließt. Die jetzige Gesetzesversion ist ja ein Diktat von oben, wo keiner Mitspracherecht hat und von heute auf morgen sozusagen jeder damit gezwungen wurde, jeder Arzt und jeder Patient, sich dem zu unterwerfen.
Welche Gefahren durch den E-Impfpass konkret drohen, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Bernhard Koster unter www.auf1.tv. Eine bisherige Spitzenvertreterin der NGO Korrektiv wechselt in die Politik. Wohin genau, erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
Das niederösterreichische Landesklinikum Korneuburg-Stockerau hat die Entfernung von christlichen Kreuzen aus den Patientenzimmern angeordnet. Die Landesgesundheitsagentur beruft sich dabei auf eine Modernisierungsmaßnahme. Kritiker befürchten, dass die Klinik hier aus Rücksicht auf fremde Religionen Teile der eigenen Kultur verdrängt. Janet Gusko, die Co-Geschäftsführerin von Korrektiv, wird in Zukunft Wahlkampf für die Grünen machen. Das sogenannte Recherchekollektiv bestätigte in einer Pressemeldung, dass Gusko in das Wahlkampfteam der Grünen für die bevorstehenden Neuwahlen im Bund wechselt. Sie gehörte unter anderem zu den Vertretern von Korrektiv, die die irreführende Erzählung von dem vermeintlichen Geheimtreffen von Potsdam verbreitet hatten. Die US-Regierung will nach Ablauf einer von ihr gesetzten Frist zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen ihre Militärhilfe für Israel derzeit nicht einschränken. Das Außenministerium in Washington erklärte wörtlich: Wir haben nicht festgestellt, dass sie gegen das US-Recht verstoßen. Hilfsorganisationen wie Oxfam and Save the Children dagegen wiesen darauf hin, dass in Gaza unter der israelischen Blockade gut 800.000 Menschen unter Hunger leiden würden. In Deutschland hat sich die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit binnen eines Jahres verdoppelt. Wie die Bundesregierung mitteilte, bezogen im Juli diesen Jahres 212.000 Beschäftigte sogenanntes konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Das sind mehr als doppelt so viele Empfänger wie noch vor einem Jahr. Im Juli 2019 und damit vor der Corona-Zeit lag die Zahl der Kurzarbeiter gerade einmal bei 47.000, also weniger als einem Viertel des aktuellen Wertes. In Rom hat erneut ein Gericht der Regierung unter Giorgia Meloni die Unterbringung von Asylbewerbern in Albanien verboten. Auf Anordnung der Richter musste Italien erneut 7 Männer aus dem Auffanglager an der albanischen Küste zurückholen. Dabei ignorierte das Gericht einen Erlass der italienischen Regierung, mit dem diese die Aufnahme von vermeintlichen Flüchtlingen in Nicht-EU-Staaten legalisieren wollte.
In Neubrandenburg haben CDU und BSW gemeinsam ein Verbot der Gendersprache in der Verwaltung verhindert. Beide Parteien stimmten am Mittwoch gegen einen entsprechenden Antrag der Wählervereinigung Stabile Bürger Neubrandenburg. Auch SPD, Grüne und eine lokale Wählerinitiative lehnten das aus für die Gender-Ideologie ab. Für die Vorlage votierten die AfD und die Fraktion Projekt NB. Auf diese Idee können wohl nur Grüne kommen. In Berlin fordert die Ökopartei nun im Senat die Einführung von eigenen U- und S-Bahnwagen nur für Frauen. Dahinter steckt der Plan, so sexuelle Übergriffe zu verhindern. Denn Sexualstraftäter würden sich selbstverständlich an das Verbot halten und nur in die Männerwaggons einsteigen. Spötter dagegen behaupten, die Idee wäre ungefähr so sinnvoll wie die Einführung von Messerverbotszonen und Betonpollern zur Verhinderung von Messerangriffen und Terroranschlägen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.